Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Aber ich habe teilweise im Film statt Argyle Argyle verstanden, was mich ein bisschen rausgebracht hat manchmal.
Ich wünschte, wir könnten sagen Argyle.
Ja.
Sag mal, Lisa und Marco, was ist eigentlich euer Lieblingsfilm von Matthew Vaughn?
Also ich habe nur seinen X-Men-Film und die Kingsman-Filme gesehen. Und ich würde aus dieser Selektion sagen, glaube ich, der erste Kingsman, aber es ist auch ein bisschen her schon, seit ich die gesehen habe und seit ich, was ist denn der X-Men-Film von ihm hier, Dingsbums?
First Class.
Genau, First Class.
Erste also ich, Entscheidung.
Genau, stimmt, so heißt das. Ich war gerade so Tag der Entscheidung. Nee, das ist was anderes. Ja, ich glaube, ich leg mich mal auf Kingsman fest, Den ersten.
Ja, der war schon auch richtig gut. Marco, wie ist es bei dir? Mhm. Hast du einen Favorite?
Ich hoffe, das ist eine witzige Fangfrage von dir, weil einerseits, okay, Layer Cake ist super. Ich mag sehr, sehr, sehr gerne First Class von ihm. Aber ich glaube, sein bester ist Sternwanderer, sein Regiedebüt. Aber als Produzent hat er natürlich einen meiner Lieblingsfilme verantwortet, Snatch, Schweine und Diamanten, also die Guy Ritchie-Filme noch, die frühen zumindest. Und deswegen würde ich zu Snatch tendieren und als Regisseur stellen.
Oh. Darf man auch Produzenten, weil er hat ja auch Days of Future Past produziert, oder?
Ja, aber Echt? Der ist doch deutlich schlechter als First Class.
In meiner Erinnerung ist der irgendwie nicht schlechter, aber vielleicht hast du recht. Ich kann es nicht sagen.
Ich meine, er war mehr Executive Producer, weil er hat nicht genug Zeit bekommen, den zu machen, so wie er wollte. Mhm. Und dann hat er es an Bryan Singer übergeben. Und er selber sagt, zumindest eine Szene ist besser geworden in dem neuen Film, nämlich die Ausbruchssequenz. Okay. Aber ich hätte lieber seinen Days of Future Past gesehen, weil er führt schon richtig geil Regie.
Er hat auch
in dem guten Film.
Er hat auch er war auch Produzent von Bube, Dame, König, Gras. Den finde ich, oder Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Den fand ich auch echt großartig. Allerdings halt als Produzent. Und da ist es immer so die Frage, ja, was macht ein Produzent? Ein Produzent macht am Set oder macht für einen Film eigentlich alles oder halt auch nichts. Das kann man so von Film zu Film gar nicht so genau sagen. Insofern hätte ich jetzt schon eigentlich eher gesagt als Regisseur und oder Drehbuchautor, wobei bei ihm ist das ja eigentlich fast deckungsgleich. Ich habe Der Sternwanderer tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß noch, dass der mir auch sehr gut gefallen hat.
Ich würde so weit gehen, einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme. Ja. Also wenn man so Herr der Ringe oder so Franchises vielleicht mal kurz ausblendet, wobei so viel Fantasy-Franchises gibt es nicht, die ich besser finde als Sternwanderer. Das ist einer der Filme, bei denen ich immer Heuler nenne. Ja. Also wo ich immer ein Tränchen im Auge habe.
Ja.
Ich habe gerade gegoogelt und geguckt und gesehen, dass es Stardust ist. Ich habe ihn trotzdem nicht gesehen, aber davon habe ich schon mal gehört. Und ich finde es gerade krass, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, vor allem wenn es so ein bekannter Fantasy-Film ist.
Also
wenn ihr sagt, dass der so gut
Matthew ist. Matthew Vaughn hat nicht so viele Filme gemacht. Ich habe gerade Wikipedia offen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Filme ab 2004. Das ist jetzt nicht so viel. Und da sind
einen mehr.
Und da sind
eigentlich zwei.
Einige richtig, richtig krasse Filme dabei. Eben Sternwanderer, Kingsman oder Kick-Ass hat jetzt noch keiner von euch gesagt. Ich weiß nicht, wie gut der Film tatsächlich dem Zahn der Zeit standgehalten hat, aber ich weiß, als ich den das erste Mal geguckt habe, hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film.
Ich finde ihn auch besser als Kingsman sogar.
Oh, okay. Ich habe die Frage natürlich deswegen gestellt, weil Matthew Vaughn jetzt einen neuen Film rausgebracht hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Film und Serien, powered by Vodafone. Denn der Anlass ist Argyle, der jetzt im Kino läuft. Hier ist Matthew Vaughn, der Regisseur. Und über den wollen wir jetzt heute sprechen. Mit mir sprechen über den Film Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag. Hallo Lisa.
Hallo.
Und Marco Risch als großer James-Bond-Fan, unser Experte für Agentenfilme und Serien. Hi, Marco.
Und genau das ist mein Problem.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das könnte sich als Problem herausstellen.
Genau, aber dazu kommen wir gleich. Vorher wollte ich noch ganz kurz auf die Umfrage eingehen. Beim letzten Mal haben wir nämlich gefragt, wie schaut ihr eigentlich Serien? Lisa, du erinnerst dich vielleicht, schaut ihr völlig konzentriert, guckt ihr dabei aufs Handy oder kommt es auf die Serie an? Und Nun, im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich die Antwortmöglichkeit kommt auf die Serie an mit reingenommen habe, denn tatsächlich haben
sich alle dafür abgestimmt haben.
Mehr als die Hälfte hat sich dafür entschieden, denn klar, irgendwie kommt es schon auch auf die Serie an. Weißt du, Marco, bist du jemand, der völlig konzentriert guckt oder je nachdem, wenn die Serie oder der Film nicht ganz so toll ist, guckst du auch mal aufs Handy?
Für mich gibt es halt nur zwei Typen von Serien. Serien, bei denen ich mich voll konzentriere und Serien, bei denen ich absichtlich andere Sachen mache. Ich gucke bewusst Sachen, die ich eigentlich schlecht finde, aber auf eine bizarren Weise doch gut. Sowas wie You zum Beispiel. Das ist ja Dexter für Arme, wie wir alle wissen, aber sehr erfolgreich auf Netflix. Und das kann man wunderbar gucken, während man parallel Magic the Gathering auf dem Tablet spielt. Also es gibt halt solche Serien und solche. Und ich mag halt beides.
Nee, irgendwie, ich habe im letzten Podcast schon gesagt, dass ich bin überhaupt keine Person, die sowas gut kann. Selbst bei so Filmen und Serien, die ich richtig häufig gesehen habe, wo ich weiß, was in der nächsten Minute passieren wird. Also ich gucke dann vielleicht eher mal aufs Handy, aber ich kann nicht so dann, Lauras Beispiel war, glaube ich, bügeln. Das kann ich nebenbei irgendwie nicht dann, da irgendwie so ein anderes Projekt noch nebenbei starten quasi.
Aber ich muss euch warnen, Serien und Filme mit mir gucken, privat zu Hause, und jemand hat das Handy in der Hand. Und das ist aber eine von denen ich sage, ey, das gucken wir jetzt zusammen und wir legen jetzt mal alles hin und konzentrieren uns, da kann ich richtig pisst sein. Da drücke ich Pause und so, bist du fertig? Können wir weiter?
Oder? Ja, oder wenn du so einen Film zeigen willst, den du richtig cool findest, und dann guckt die andere Person aufs Handy oder reagiert dann nicht so an den Stellen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, oder dann dazwischen redet oder so. Und ich bin so, nein, du musst dich konzentrieren. Das ist einer meiner Lieblingsfilme und ich muss jetzt deine ungefilterte Meinung dazu wissen. Ja.
Du hast so recht, das ist Red Flag bei Menschen.
Ja.
Red Flag.
Voll.
Ja. Auch ganz witzig, parallel zur Hausarbeit guckt niemand von euch Serien da draußen? Also entweder seid ihr alle voll reinlich und macht das jeden Tag oder eben das Gegenteil. Aber was es ist, weiß ich nicht.
Ihr macht einfach nie Hausarbeit. Nie,
genau. Ich höre bei Podcast. Podcast ist für Hausarbeit.
Ja, genau. Ja, genau. Nicht, oder Hörspiele. Ja. Das mache ich auch so.
Ja, oder, genau. Vielleicht müssen wir das beim nächsten Mal fragen. Dann kommt dann die Hausarbeit zu ihren Ehren.
Ich garantiere dir, 30% unserer Hörer putzen gerade. Jetzt gerade. Okay.
In diesem Moment. Viel Spaß. 10% haltet
zum Einschlafen.
Ja, beim Einschlafen ist immer so, ist das irgendwie so auch so ein versteckter Diss, aber ich finde, es ist in Ordnung.
Ich habe gerade zum ersten Mal wirklich bewusst drüber nachgedacht, zu welchen Anlässen alle Leute unseren Podcast eigentlich hören. Also ich, wie gesagt, ich mache dann ja auch Hausarbeit und sowas nebenbei, aber jetzt stelle ich mir gerade so vor, wie irgendwelche Leute so düb, düb, düb durch die Wohnung laufen und unsere Stimmen so im Ohr haben. Das finde ich irgendwie schön.
Dann
finde es auch nicht schlimm, dass sie uns zum Einschlafen hören. Sowas. Hallo.
Dann viel Spaß beim Einschlafen oder auch bei der Hausarbeit oder auch bei was auch immer, denn wir wollen heute über Argyle reden. Vielleicht erstmal kurz, worum geht's eigentlich? Also die Buchautorin Ellie, gespielt von Bryce Dallas Howard, sitzt an ihrem neuesten Roman über ihren Geheimagenten Argyle. Doch wie sie plötzlich feststellen muss, hat sie unabsichtlich eine echte Geheimdienstorganisation bloßgestellt. Von Auftragskillern verfolgt, muss die eigenbrötlerische Autorin mit einem Undercover-Agenten, dargestellt von Sam Rockwell, zusammenarbeiten. Dabei verwischen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität immer mehr. Bevor wir aber über den Film reden, erstmal ein wenig Werbung. Gut 200 Millionen ausrangierte Handys sollen noch in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Vodafone hat für seine Kundinnen und Kunden einen exklusiven Service, den Retrade. Wer sein altes Smartphone bei Vodafone in Zahlung geben will, kann dies ganz einfach per Website machen. Dort wird ein kurzer Check gemacht und du erfährst sofort den garantierten Retrade-Preis. Mehr Infos zum Retrade findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Argyle. Übrigens, Argyle, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, Argyle wird ja eigentlich mit nur einem L geschrieben, aber ich habe ja hier mein Skript und ich muss immer Argyle mit zwei L schreiben. Und jedes Mal, wenn ich dann den Filmnamen in irgendwo in einem Podcast-Dokument erwähne, korrigiert mir Google Docs den automatisch erstmal. Das nervt mich tierisch.
Kann ich dir was dazu fragen? Das weiß ich nämlich nicht richtig. Argyle bedeutet ja auch was im Englischen. Das ist nämlich dieses Karo-Muster, dieses Spitze, ne? Wird das dann mit einem L geschrieben oder wird das Karo-Muster dann vielleicht mit zwei L geschrieben?
Also ich glaube, es ist eher die Region. Die heißt Argyle, das ist eine schottische Region. Und genau, daher stammt dann das Muster und deswegen ist es das Argyle-Muster. Aber auch das wird mit nur einem L geschrieben. Also das ist irgendwie eine Erfindung von Drehbuchautor Jason Fuchs.
Das wusste ich alles nicht, ja. Aber ich habe teilweise im Film statt Argyle Argyle verstanden, was mich ein bisschen rausgebracht hat manchmal.
Ich wünschte, wir könnten sagen Argyle.
Dazu kommen wir jetzt, denn vielleicht noch ganz kurz, wie immer, erst spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, keine Sorge, wir spoilern euch den Film nicht. Wir werden das dann nochmal explizit sagen, wenn es dann soweit ist. Lisa, bei dir ist die Erfahrung ja noch relativ frisch. Marco und ich, wir sind nämlich vor ungefähr 2 Wochen schon im Film gewesen, in der Pressevorführung. So, wie hat denn dir der Film gefallen, Lisa?
Ja, ich glaube, ich hätte eine andere Antwort gegeben nach dem ersten Drittel, als ich nach dem Ende des Films jetzt gebe. Ich kann es gar nicht wirklich, also, nee, also, es geht. Es geht so. Also ich war wirklich begeistert, aber ich war wirklich dabei beim Film am ersten Drittel. Und ich habe mich noch ein bisschen gefragt, weil ich weiß noch, dass wir in einem Meeting drüber gesprochen haben, dass ich jetzt in die Pressevorführung gehe und du so, ah, viel Spaß. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich so Fabians Reaktion darauf jetzt so decoden kann. Ist es ein Hahaha, ich habe Spaß damit oder ein Hahaha, du rennst gerade in dein Verderben? Und ich glaube im Nachhinein, es lehnt sich eher zum Verderben. Also im ersten Drittel war es so ein bisschen so, es war jetzt so eine klassische Story von so einer Person, die so unvermittelt in so ein Abenteuer geworfen wird. Und ich fand, es hatte auch echt viele kreative Ideen, also mit so Übergängen und so ein bisschen diese Spielereien. Es gibt ja diese Katze im Film und dann hatte man manchmal so den POV von der Katze und dann wurden so Leute hin und her getauscht und so. Es gab auch echt, da war ich so, es sind interessant, also witzige Ideen, das plänkelt so vor sich hin, man kann schön mitgucken. Es hat so die richtige Menge an Trash für mich irgendwie. Jetzt nicht, also ich sehe es jetzt nicht als so einen, sage ich, ernstzunehmenden Spionagefilm, aber halt was, wo man so eine gute Zeit mit haben kann. Und dann gab es einen Twist und danach war ich einfach raus dann irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Interessant. Ja, über den Twist reden wir natürlich später auch, aber jetzt eben im spoilerfreien Teil natürlich noch nicht. Ich weiß nicht, als ich hier gerade die Zusammenfassung nochmal oder die Prämisse des Films nochmal so erzählt habe, so eigentlich klingt das ganz witzig und da steckt auch viel Potenzial mit drin. Und es ist auch immer, wenn ich irgendjemand anderem sage, ja, ich gehe jetzt in Argyle oder ich habe Argyle geguckt und darum geht's und bla bla bla, dann sagen eigentlich fast alle immer, oh, das klingt ja eigentlich ganz lustig. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen der Prämisse und dem endgültigen Film? Ich glaube, Marco, dir hat der Film ja nicht so gut gefallen.
Ja, ganz vorsichtig ausgedrückt. Weißt du, Lisa, bei mir fing es schon damit an, dass ich den Twist einfach zu weit vorhergesehen habe. Ich saß da, oh nein, darauf läuft das hinaus.
Oh, ich habe es gar nicht vorhergesehen.
Ich sag nur, es war mir spätestens in dem Moment klar, wo sie mit dem Spiegel redet. Und ich deute auch nur komisches Zeug an, weil das ist an für sich nicht, da kommen ein paar Hinweise zusammen. Es kommt ja auch ein bisschen dazu, das sind ja alles Versatzstücke, die man schon kennt. Aus auch sehr viel besseren Filmen, zum Beispiel von Shane Black, The Long Kiss Goodnight. Witzigerweise auch mit Samuel L. Jackson, was sich dann auch daran erinnert. Es gab auch in letzter Zeit einige Spionagefilme, die diese Grundmeta-Ebene aufmachen. Jemand, der eigentlich mit Spionage anders zu tun hat, wird auf einmal zum Agenten. Mehr ist es ja auch nicht. Und sowas ist ja auch bei Get Smart oder so, bei sehr vielen Komödien schon immer so gewesen. Das ist nicht neu. Wo ich das Potenzial sehe, ist nicht in der Geschichte. Ich sehe das Potenzial in dieser Konglomerat von vor und hinter der Kamera. Also wenn du die Namen siehst, Henry Cavill, John Cena, was natürlich in den ersten Teasern eher so eine Mogelpackung war. Aber es ist mit späteren Trailers schon klar, dass das jetzt eher elaborierte Cameos sind. Ich finde, das ist jetzt nicht so sehr so bait and switch, wie man so schön sagt. Aber du hast halt trotzdem einen riesigen Cast. Du hast Samuel Jackson, du hast Sam Rockwell, der auch mit so Komödien wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri am Oscar vorbeigespielt hat, knapp. Du hast Bryce Dallas Howard, die auch eine große Regisseurin ist und eine witzige Darstellerin. Du hast halt Matthew Vaughn. Wir haben gerade über Matthew Vaughns Filme geredet und was da für Filme gefallen sind. Mhm. Also das Wenigste, was man erwartet, ist ja irgendwie sowas wie ein Kingsman 1,5, so ein bisschen. Und was mich an dem Film so ärgert, ist, dass der Film nicht so richtig weiß, was er ist.
Ja, total.
Er ist weder so actionlastig wie Kingsman, noch so lustig wie Austin Powers, noch so Retro wie Codename Uncle oder so stylisch wie Codename Uncle und so Retro von mir aus wie Get Smart oder sowas. Das ist, der Film steht zwischen all diesen Stühlen.
Das ist echt alles in so einen Mixer geschmissen irgendwie.
Aber nichts davon sticht heraus. Ich wünschte, sie hätten sich mehr für die Kingsman-Richtung entschieden, weil er wird halt schon sehr albern gegen Ende. Gleichzeitig nimmt er sich aber in seiner Meta-Ebene viel zu ernst. The greater the spy, the bigger the lie. Wenn ich das noch einmal höre, möchte ich kotzen. Was für ein dummer Spruch. Und es ist eine Comedy und es gab genau zwei Stellen, an denen ich gelacht habe. Genau zwei. Die eine war, und Fabian ist mein Zeuge, da saß neben mir, die eine war, als Bryce Dallas Howard zum Rennen die Pumps ausgezogen hat, weil
endlich.
You see? Verstehst du? Obwohl sie ja bewiesen hat, dass sie damit sehr schnell rennen kann. Aber egal.
Anscheinend schon.
Ganz kurz, ja. Aufklärung, ist es ein Meta-Gag, der sich auf ihre Rolle in Jurassic World bezieht, weil sie da ja berühmt-berüchtigterweise in High Heels vor einem T-Rex weggelaufen ist.
Es ist schon und
in
beeindruckend.
In der Late-Night-Show hat sie es gezeigt, dass sie wirklich schnell rennen kann damit.
Also, ah, wirklich? Ich glaub, das kann ich gar
fast.
Nicht.
Ja, Stephen Colbert oder so. Da hat sie mal mit Heidis rumgerannt und dann, okay, shit, sie ist ja wirklich sehr schnell.
Das ist ein bisschen wie, das ist wie bei den wilden Kerlen mit Vanessa, die immer ihre Elfmeter mit High Heels geschossen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die wilden Kerle gelesen habt. Sehr viel. Da geht sie immer mit den High Heels oder ihren Pumps zum Elfmeterpunkt. Auch eigentlich gar nicht so geil im Nachhinein. Aber egal. Anderes Thema.
Nee, so ein bisschen ist es halt das. Das ist der eine Meta-Gag. Und dann musste ich einfach laut lachen, weil kurz danach, nicht darauf bezogen, aber kurz danach, Sam Rockwell sagt, this is the dumbest shit I ever heard. Und das ist halt nach zwei Stunden Argyle, musste ich so hart laut und auch als einziger im Kino lachen an der Stelle. Das sollte kein Gag sein. Das habe ich mich gefühlt. This is the dumbest shit I've ever heard. Ich möchte dem Film vorwerfen, der hat nämlich 200 Millionen gekostet. Das ist so viel wie die
200 beiden Kingsman-Filme
zusammen. Ja, 200 was? Millionen. Ja, genau. Okay. Ne? Du kannst es nicht glauben. Das Ding ist halt, du guckst es und merkst, okay, das ist nicht einer von diesen Filmen, die 200 Millionen kosten, weil die Produktionsaufwand so teuer ist oder so groß ist, sondern weil das so eine Art Streaming-Film ist. Klar, er kommt jetzt ins Kino, aber es ist eine Apple-Produktion, der soll im Streaming kommen. Der ist eher so eine Art Red Notice. Eher dieser 300 Millionen Netflix-Film. So eine Art Film ist das. Nicht wegen der Action, sondern weil jeder einzelne von denen für seine zwei Tage Drehzeit, die er nur hatte, weil das sieht man, dass jeder nur zwei Tage hatte, außer die zwei Hauptfiguren, die haben halt mindestens siebenstelligen Scheck dafür gekriegt. Und dann kommst du auf die 200 Millionen. Und dann siehst du halt in dem Film Samuel L. Jackson die ganze Zeit nur lachend auf einer Couch sitzen. Ja, ich weiß, warum er lacht. Nicht, weil er es gerade spielt, sondern weil er gerade Millionenbetrag für diese zwei Szenen gekriegt hat. Und selbst Henry Cavill, mein Gott, der hat höchstens zwei Tage in einem blauen Raum gestanden und in die Kamera gegrinst. Das ist alles, was er gemacht hat. Selbst die Hand-to-Hand-Combat-Action, die man von ihm sieht, ist so im Schnitt gelöst. Du siehst, er bewegt sich ja nicht mal. Der hat ja nicht mal irgendwas lernen müssen. Der hat zwei Tage da gedreht, das war's. Und hat dafür 10 Millionen gekriegt. Es ist unglaublich, was für eine Abzocke dieser Film ist. Jeder hat für einen vollen Kühlschrank da gearbeitet, aber niemand aus Leidenschaft, auch Matthew Vaughn nicht. Selbst in The Kingsman, der ja wirklich der schwächste Kingsman-Film ist, selbst dem konnte ich was abgewinnen. So ein, zwei Szenen oder Momente oder Ideen. Weißt du, ich sehe, was Matthew Vaughn in diesem Franchise sieht. Und jetzt setzt er mit Argyle noch mal so einen Haufen drauf, weil es auch noch einen Meta-Gag in Richtung Kingsman gibt. Mein Gott.
Sorry, das war's. Ich habe kurz überlegt noch, so bevor ich drüber nachgedacht habe, dass es wahrscheinlich so eine Geldsache war für alle, ob vielleicht einfach alle Besties mit Matthew Vaughn sind und deswegen sie waren, oh, unser Freund Matthew macht einen Film, na gut, dann machen wir da mit, auch wenn es vielleicht nicht ganz so geil ist.
Die Hälfte aber, schon, auf jeden Fall. Also ja? Henry Cavill hat ja mit Guy Ritchie auch zusammengearbeitet.
Ja, stimmt, ja, das stimmt, okay.
Witzigerweise fast parallel zu einem anderen Spionagefilm jetzt den Trailer rausgebracht, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Also insofern, ja, passt so ein bisschen eigentlich. Mhm. Samuel Jackson hat ja vorher schon mit ihm gedreht, Kingsman.
Ja, das stimmt. Also ein bisschen so teils ist das wahrscheinlich. Aber ich fand's gut, dass nach Barbie total random John Cena und Dua Lipa wieder in einem Film zusammen sind. Ich weiß nicht, was das für ein neues Ding ist irgendwie, dass diese beide in Filmen auftauchen zusammen.
Die gleiche Screentime wie in Barbie.
Ja, das ja schon irgendwie.
Eventuell können wir noch mal ein bisschen über den Look sprechen, denn ganz witzig, der Film ist ja eine Co-Produktion zwischen Universal und Apple. Und also ich habe da ja schon mit dir, vielleicht ist es so wie bei Prime Video, dass es so dieser Premium, der Apple-Premium ist, weil alle wissen, Apple hat Geld, dementsprechend kostet auch alles mehr. Denn in die Schauwerte sind die 200 Millionen Dollar definitiv nicht geflossen. Übrigens, Fun Fact, Apple ist dieser Film scheinbar so egal, die droppen den Film tatsächlich am nächsten Tag, also einen Tag nach Kinorelease, auf Apple TV Plus.
Nein!
Doch, es ist also unglaublich.
Okay, das ist. Warum bin ich denn überhaupt in die Pressevorführung gegangen?
Weil kein Mensch Apple TV Plus hat, vermute ich mal.
Das heißt, wenn dieser Podcast rauskommt, kann man jetzt gerade den Film gucken auf Apple TV Plus, oder?
Anscheinend schon, ja.
Wir nehmen es ja ein bisschen vorher auf, müssen wir ja dazu sagen. Nee, Quatsch, sorry, wir kommen ja eine Woche später raus.
Ja, nee, dann könnt ihr alle jetzt kurz auf Pause drücken, den Film gucken und wieder zurückkommen. Das ist komplett albern, aber das spricht ja auch schon Bände irgendwie.
Und keine Sorge, ihr müsst das Geld, klar, ihr habt das Gefühl, ihr habt es gerade verschwendet, aber nein, ihr könnt Ted Lasso schauen, ihr könnt Shrinking schauen, ihr könnt so viele tolle Apple-Produktionen schauen. Also ich möchte nicht mal so viel Shade auf Apple TV Plus legen, weil ich habe neulich halt ein Ranking gemacht, meine Lieblingsserien 2023 und die meisten waren von Apple TV Plus.
Ich bin auch gerade relativ neu im Apple TV Plus Game, muss ich sagen, weil ich gerade Ted Lasso geguckt habe und Ted Lasso ist einfach schon so toll gewesen. Ich liebe alles an Ted Lasso und jetzt bin ich schon am überlegen, was für andere Apple-Serien ich als nächstes gucke.
Du schaust Shrinking als nächstes, weil es von den gleichen Machern ist.
Okay, das hat Laura auch gesagt.
Ja, es ist von Brad Goldstein geschrieben, der Roy Kent spielt.
Oh, Ted Lasso, es ist einfach, ich habe es auch allen meinen FreundInnen empfohlen.
Es ist die schönste Serie. Und kleiner Funfact, den ich gerade erst gelesen habe, das sollte man nicht denken, die meistgestreamte Original-Streaming-Serie letztes Jahr war Ted Lasso, und zwar weltweit, über alle Streaming-Dienste hinweg.
Und das
wurde mehr geguckt als jede Original-Serie auf Netflix oder auf Prime. Wohlgemerkt Original, sowas wie Suits zum Beispiel auf Netflix, was nicht Original ist, hat noch mehr Screentime. Mhm. Aber das ist halt beeindruckend, weil Apple TV Plus halt so ein kleiner Nischenanbieter ist im Verhältnis zu all den anderen.
Tja, da muss die Serie ja richtig gut sein, dass so viele geguckt haben.
Ja, genau.
Okay, lass uns noch mal ein bisschen über Argyle reden.
Wir verweigern das einfach, wir reden einfach über andere
Sachen. Über andere Sachen.
Vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen über das Budget. Also ich habe das ja nicht aus Spaß angesprochen, sondern eben auch, weil es halt unfassbar billig aussieht. Also der Film spielt, es ist ein Spionagefilm, dementsprechend gibt es ja dieses Globetrotting. Und der Film gibt vor, oder ich weiß gar nicht, ich konnte es jetzt nicht verifizieren, ob sie tatsächlich on location gedreht haben, aber es sieht eben so aus, als hätten sie es auch in der Volume drehen können. So,
genau.
So billig sieht das
aus. Nein, Volume sieht besser aus. Da bin ich der größte Verteidiger von Volume. Das hier war die Wetterkarte-Qualität, aber nicht die von jetzt, sondern die von vor 15 Jahren, als sie es doch für SD-Fernsehen produziert haben.
Hat das einfach in so einem alten Tagesschau-Studio gedreht.
Also angeblich haben sie auch auf Teneriffa gedreht und in Griechenland gedreht und ich möchte überhaupt, man sieht nichts davon. Nee. Also, das kann doch nicht wahr sein. Also das haben sie denen in die Spesen so reingeschrieben.
Ja.
Das geht nicht.
Aber es ist ja nicht nur der Look des Films oder die Locations, es ist eben auch die Inszenierung. Denn also ich würde so vergleichen, teilweise wirkt der Film so, als hätte sich die Rosamunde Pilcher Crew in der Studiotür geirrt. Und die müssen jetzt einen Agenten-Thriller inszenieren. Denn ganz oft habe ich mir gedacht, also die Prämisse ist mega absurd. Es ist von Matthew Vaughn, der ja wirklich gezeigt hat, dass er auch total over the top gerne inszeniert. Aber teilweise ist es halt ganz normal Schuss, Gegenschuss, halbnahe Einstellungen, eine ganz normale statische Kamera, also sehr bieder und solide inszeniert.
Mit Weichzeichner. Deswegen Rosamunde Pilcher. Ist wirklich so. Also das ist ganz merkwürdig, wie das aussieht. Und ich finde es sogar wichtig, andere Sachen auf Apple TV Plus zu erwähnen, weil das Interessante bei Apple TV Plus ist, die haben ja viel weniger Content als Netflix oder als Prime oder als HBO. Aber alles sieht geil aus. Die haben den geilsten 4K-Codec. Jede Serie, irgendeine Serie, sieht gut aus. Sieht knallescharf aus. Ich guck gerade Slow Horses. Sieht mega aus. Auch eine Spionageserie mit Gary Oldman. Und dann hältst du das daneben. Und das kann doch nicht von Apple Plus sein. Also selbst die Filmproduktion, die sie haben, wie dieser Roboterfilm, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ihr wisst, wen ich meine, von Miguel Sapochnik, der Game of Thrones gemacht hat. Der hat mit Tom Hanks so einen Kinofilm gemacht, der aber nur auf Apple TV Plus gelaufen ist. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Mhm. Aber der sieht wahnsinnig gut aus. diese Filme sehen toll aus. Apple TV Plus hat da irgendwie so einen Qualitätskontrolle-Daumen drauf. Und ich glaube, alles, was nur ein bisschen zu schlecht aussieht, das wird dann tot in die Ecke geschmissen.
Und, aber der Daumen hat dann ja anscheinend gefehlt diesmal.
Ja, das, also die Co-Produktion mit Universal erklärt es ein bisschen. Wobei Napoleon auch fantastisch aussieht. Und es war eine Co-Produktion mit, ich glaube, Paramount?
Dann ist es vielleicht tatsächlich Universal.
Auf jeden Fall mit einem anderen Filmstudio.
Dann ist es vielleicht tatsächlich Universal.
Ja, Universal
ist schuld. Da den schwarzen Peter zuschieben können. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen über so darüber reden, warum der Film irgendwie scheinbar nicht funktioniert. Denn wir haben hier so ein bisschen so einen Widerspruch. Also auf der einen Seite ist es eben inhaltlich quatschig, kann man ja eigentlich sagen. Ne? Also ich meine, du kannst diese ganzen Agentensache, kannst du entweder ernst machen, so wie John le Carré, oder eher so Austin Powers-mäßig over the top. Und der Film will irgendwie beides machen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Auf der einen Seite haben wir halt so das, was man so von Matthew Vaughn eigentlich erwarten würde. Aber dann haben wir auch so Sachen, wo da geht's schon fast so in das Jason Bourne-Universum rein. Aber dieser Spagat funktioniert für mich halt überhaupt nicht. Weil sich der Film auch nicht so wirklich committen kann, was er jetzt eigentlich will.
Man sieht es auch am Blut übrigens. Es ist teilweise eigentlich irre brutal, aber es gibt kaum Blut.
Ja, besonders bei einer Szene am Ende habe ich das gedacht. Da war ich so, es gibt keinen Weg dieser Welt, dass bei dieser Szene im realen Leben kein Tropfen Blut vergossen worden ist.
Vor allem, wenn man das vergleicht mit Kick-Ass und mit Kingsman. Also was in Kingsman literweise für Blut vergossen wird. Und hier halt kein Blutstropfen mehr oder weniger. Vielleicht ein, also es ist nicht so, dass man nichts sieht, aber deutlich weniger, ist deutlich blutleerer.
Ja. Und dazu kommt, dass man, das war ja auch so faszinierend an Kingsman und an Kick-Ass, so wie es gefilmt war, verschwamm sehr die Illusion zwischen, was ist noch Stuntman und wer ist, wie ist es, oder ist es der Hauptdarsteller? So, du hast es gar nicht mehr hinterfragt, es war zwar alles so abgefahren und bunt und laut, aber es war eine greifbare Choreo, was ich gesehen habe. Und hier ist es sehr oft so, dass du direkt die Übergänge siehst, wann ist es Bryce Dallas Howard, wann nicht, wann ist es Sam Rockwell, wann ist es nicht. Bei Henry Cavill siehst du es ganz stark, was nur durch so komisches Blinzeln und Schnitte noch irgendwie kaschiert werden soll. Und dadurch wirkt auch die Action auf eine ganz merkwürdige Art und Weise noch künstlicher und ganz blutarm im Verhältnis zu Kingsman. Das ist schon eine schwere Enttäuschung. Es sieht eher so aus, als hätte jemand versucht, Kingsman zu sein, obwohl es ausgerechnet das von Matthew Vaughn ist.
Ich muss aber sagen, ich finde das bei Henry Cavill und Dua Lipa fand ich es irgendwie okay, weil man halt irgendwie wusste, dass es halt dieses Buchuniversum ist, was nicht real ist. Und dann passt es auch ein bisschen, dass quasi die Stunts oder so auch dann nicht ganz so aussahen.
Was ich gemeint habe, waren die Übergänge. Also du hast ja Stunts, wo du Henry Cavill siehst, dann wird kurz geblinzelt, dann siehst du auch Sam Rockwell. Ja. Und wenn du genau hinschaust, siehst du, dass Sam Rockwell die Arbeit macht und Henry Cavill nur grinst. So, hä? Also wenn jemand so aussieht, als würde er den ganzen Tag die Arbeit machen, dann ist es Henry Cavill. Der sieht ja so aus, als würde er nichts anderes tun. Aber Sam Rockwell, dem kann ich noch am ehesten lassen, dass er versucht hat, vielleicht so ein bisschen so einen Ernst in die Rolle zu bringen. Es gibt so eine Sache, die mir aufgefallen ist, die durchgehend im Film passiert. Er macht einen Move aus John Wick. Und zwar immer, wenn er eine Pistole aufhebt in dem Film, macht er so einen Umgriff, wenn ihr euch erinnert, und mit zwei Fingern zieht er den Schlitten so leicht nach hinten. Er guckt genau wie John Wick nach, ob eine Patrone im Lauf ist. Und das ist so ein Move, den kann man irgendwie im Internet lernen, wenn man irgendwie ein Waffenfanatiker ist. Und ansonsten macht das niemand. Aber Sam Rockwell macht das die ganze Zeit in dem Film. Dadurch wirkt es so professionell, in Anführungsstrichen, im Verhältnis zu allem anderen, was wir in dem Film sehen. Aber das ist mir so aufgefallen. Will ich nur mal droppen. Das ist eindeutig aus John Wick.
Ist mir gar nicht aufgefallen, aber es ist ein witziges Detail. Aber es ist halt auch wieder so ein Zeichen dafür, dass halt super viel gemischt wurde. Ich find's halt ganz spannend an dem Film, dass es eigentlich recht viele so Spionage-Charakteristika hat. Irgendwie so, es gibt halt Spione offensichtlich. Obwohl ich sagen muss, die Spione, war ich auch an manchen Stellen so, wieso sind das eigentlich Spione? Wie können die solche einfachen Sachen nicht merken? Ich habe danach mit Tim drüber geredet. Es gibt so eine Szene, wo die im Park sitzen und halt bei helllichtem Tag unter 12 Millionen Leuten über irgendwas komplett Geheimes sprechen. Und dann kommt halt irgendwie die böse Seite und es ist das vielleicht ein bisschen Spoiler, aber quasi entdeckt die sozusagen. Und ich denke mir so, nee, Leute, bist du doof? Was bist du für ein Spion? Du kannst doch nicht solche hohen Sicherheitsgeheimnisse mitten in einem Park erzählen. Was denkst du denn, was passiert danach? Ja. Aber genau sowas, also es gibt auf jeden Fall, ob sie jetzt gut sind oder nicht, gibt's halt, ja genau, diesen Spion. Es gibt irgendwie, weiß nicht, futuristische Technik, es gibt internationale Locations, es gibt, weiß ich nicht, also es gibt halt diese Sachen, aber eigentlich finde ich, dass bei so Spionagefilmen irgendwie dazugehört, dass es auch spannend ist. Oder dass es irgendwie so, oder dass es halt eine Fallhöhe gibt, und das hatte ich halt irgendwie überhaupt nicht bei diesem Film.
Ja, ja, überhaupt nicht. Es gibt eine Stelle, da denkt man, oh Gott, ist Person X tot, aber nein, es ist ja nicht mal, der Film will nicht mal, dass du fühlst, dass die Person tot ist. Mhm. Du merkst, dass der Film das nicht zulässt. Der Film verschwendet jetzt keine Sekunde auf Trauer oder irgendwas. Und dadurch weißt du schon, ohne dass du darüber nachdenkst, wie kann das denn sein? Und auch ohne dass du darüber nachdenkst, denkst du, okay, offensichtlich gibt's hier keine Fallhöhe. Weißt du, Kingsman ist immer super lustig, bla bla bla, bis auf einmal der hier Colin Firth erschossen wird. Das ist wirklich so, das ist wirklich, als würde eine Palette Backsteine auf dich drauf fallen. Das war's erstmal. Du bist erstmal emotional kurz erledigt. Und das bei so einem komödiantischen Film. Und du hast diese Fallhöhen hier einfach nicht.
Die höchste Fallhöhe war immer, wenn irgendwas mit der Katze passiert ist. Oder wenn jemand irgendwas Schlechtes über die Katze gesagt hat. Ich weiß, das ist so eine CGI-Katze gewesen, aber
das ist das Problem.
Aber trotzdem, jedes Mal, wenn irgendwas mit der Katze war, habe ich mich zu Tim umgedreht und war so, nein, die Katze. Und das war das Gestressteste, was ich quasi war in dem Film, wegen der Katze.
Die sah so unecht aus. Ich konnte die nicht so ernst nehmen. Ich bin ein Hundetyp, ich bin kein Katzentyp, aber selbst ich sehe das und denke so.
Ich bin voll der Katzenmensch, aber ich habe in letzter Zeit so viele komische CGI-ChatGPT-Katzenbilder von Laura zugeschickt bekommen, weil Laura kann irgendwie mit ChatGPT halt Bilder generieren. Und dann schickt sie mir immer so Bilder von ihren Katzen als, weiß ich nicht, Flugbegleiterin oder irgendwie französischen Koch oder so.
Ich garantiere dir, das sieht echter aus als in diesem Film.
Es sieht wirklich, also ich glaube, deswegen bin ich so an so eine künstlichen Katzen gewöhnt, weil mein aktueller Lockscreen ist eine von Lauras Katzen als Chris Pratt in Jurassic World, wie er die Raptoren so beruhigt. Und jetzt habe ich da so ein CGI-Bild von Lauras Katze. Und die sehen wirklich genauso aus wie die Katze im Film eigentlich.
Wahnsinn. Ja. Das würde ich gerne mal wissen. Warum schickt sie mir die Bilder nicht? Ich bin ein bisschen neidisch.
Weiß ich
aber gut,
nicht.
Ich habe auch noch keins bekommen. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch.
Ja, müsst ihr euch mal beschweren.
Wenn ich das jetzt mal versuche, so zusammenzufassen. Also auf der einen Seite haben wir gesagt, die Prämisse ist in Ordnung. Daraus kann man was machen. Aber letztlich packt das Ergebnis uns nicht. Weil Lisa, du hast gesagt, eigentlich ein Spionagefilm oder ein Agentenfilm, da erwarten wir Hochspannung. Aber es gibt eben keine Hochspannung, weil der Film offensichtlich eine Komödie ist, aber Marco hat schon gesagt, für eine Komödie ist er halt absolut nicht witzig genug.
Obwohl ich am Anfang ihn schon ein bisschen witzig fand, aber weil es halt so ein guter Trash war, aber dann irgendwann nicht mehr so doll, dann war ich nur noch verwirrt.
Ich glaube, es gab ein paar Gags, aber ich könnte nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, wo man vielleicht ein bisschen schmunzelt, das mit dem Publikum, mit den Lesern und so. Also wie die Leser so drauf sind. Nee, weißt du was? Da fand ich auch schon scheiße. Ich fand es scheiße, weil dieser Spagat zwischen, es ist super albern und es nimmt sich aber ernst, und in diesen emotionaleren, ernsten Momenten, nichts davon habe ich geglaubt. So, es fühlt sich alles falsch an. Jeder emotionale Moment, selbst ein Raum, in dem eine Buchlesung gemacht wird, guckst du dir an und denkst so, keine Buchlesung auf der Welt, und selbst wenn Stephen King wäre oder George R. R. Martin, sieht so aus. Es ist nicht der Raum, es ist nicht das Publikum, nichts davon fühlt sich echt an. Und ich glaube, und darüber müssen wir noch ganz kurz eingehen, bevor wir in den Spoiler-Part gehen, das ist auch so witzig, weil das doch das Marketing war. Das Marketing war doch, uns glauben zu lassen, dass es echt ist. Also es hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Als ich zum ersten Mal von Argyle gehört habe, habe ich auch nur das gewusst, was Matthew Vaughn erzählt hat. Dass sie eine Romanverfilmung machen von einem Roman, der so geil ist, der aber noch nicht draußen ist. Und da, ab dem Punkt hat auch meine Recherche aufgehört. Und ich habe nicht mehr mitgekriegt, dass zwischenzeitlich alle erkannt haben, das ist ein viraler Gag von ihm, weil offensichtlich, jetzt wo wir nach dem Trailer wissen, es geht um eine Autorin, die so heißt wie die Autorin, die er genannt hat, dass es alles Quatsch ist, was er gesagt hat. Es ist einfach ein Film im Film, der ein Roman sein soll. So, und das war's auch schon. Das war der Gag. Und keine Sekunde in dem Film rechtfertigt dieses virale Marketing?
Okay, da wollte ich jetzt eigentlich später drüber erzählen, später drüber reden, aber wir können auch jetzt kurz noch drüber reden, denn das ist ja auch so eine Frage, das haben wir ja, als wir auch nach dem Kino uns unterhalten haben, so im Freundeskreis haben wir so gefragt, ja, ist jetzt der Film eine Buchadaption oder nicht? Denn normalerweise, wenn ein Film eine Buchadaption ist, dann findet man das relativ einfach heraus. Aber hier habe ich tatsächlich auch sehr wenig gefunden. Also der Film soll auf einer Buchreihe basieren. Und tatsächlich ist es so, ihr könnt Argyle von Ellie Conway tatsächlich kaufen. Und dann gab es so die, ja, so, wer ist denn diese Ellie Conway? Denn man findet im Internet nicht so wirklich, ist es vielleicht sogar Taylor Swift?
Also, das habe ich nämlich gelesen. Ja.
Aber ich glaube, also es gibt, offensichtlich gibt es ja den Roman und es gibt auch Buchrezensionen davon, aber es ist halt scheinbar eine Marketingmasche. Sie haben wohl irgendwie sich während der Ideation, also der Ideenfindung entschieden, okay, das wäre doch witzig, wenn es dazu auch tatsächlich ein echtes Buch gäbe. Aber das Buch Argyle hat, glaube ich, korrigiert mich in den Kommentaren gerne, wenig mit dem Film zu tun. Also es ist nicht das Buch zum Film, ist es nicht.
Sondern es ist ein Argyle-Geschichte?
Ja, was? Genau.
Ich habe gelesen, dass das genau eine Geschichte ist, aber dass diese Geschichte in dem Buch halt nicht als der Film adaptiert wurde, sondern dass ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass Matthew Vaughn sogar meinte, dass sie das vielleicht im zweiten Film dann verfilmen, das fiktionale Buch. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht mehr, ich müsste nochmal finden, wo ich das gelesen habe. Ich glaube bei Screen Rant oder so, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher.
Jetzt weiß ich nochmal, was so eine Diskrepanz für mich war, weil die Eröffnungsszene ist ja genau wie im Trailer, ist eine Szene aus dem Buch. Und alle tun so, als wäre diese Eröffnungsszene mega geil und atemberaubend. Also sie behaupten das und du guckst das und denkst so, das ist doch letzter Scheiß. Das ist nicht mal Austin Powers Niveau. Das ist wirklich Austin Powers Eröffnungsszene in Goldständer, weißt du, Austin Powers Gold, in Goldmember in Englisch oder Goldständer mit Tom Cruise und allem. Das ist eine Eröffnungsszene. Das da ist so ein Quatsch. Ich habe so viel innerlich mit den Augen gerollt und dann ist da vielleicht auch absichtlich in diesen Traumsequenzen das CGI noch viel schlechter. Also, okay, am Rande des Erträglichen schlecht, das soll wohl dann wohl noch so sein, aber ich sehe nicht, weißt du, wenn ich in die leuchtenden Augen dieser Leser schaue, die bei dieser Lesung sind, ist ich so, nee, gar keinen Fall, auf gar keinen Fall fandet ihr das gerade geil. Das ist doch jetzt Quatsch.
Ist so ein bisschen, es hatte so ein bisschen den Vibe von diesen Groschenromanen, die man so bei Lidl in der Zeitschriftenabteilung kaufen konnte, so vom Look her jedenfalls. Ja. Ich habe den da nie, doch, nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch nie eins gelesen, aber ich habe mal so rumgeblättert im Laden und naja.
Nur mal zum Vergleich, ich habe vor kurzem noch mal einen meiner Lieblingsfilme geschaut, Kiss Kiss Bang Bang von Shane Black. Und Shane Black schreibt ja so sehr filmnarige Filme nach den immer gleichen Mustern mit Buddy Movie und so weiter wie The Nice Guys. Und Kiss Kiss Bang Bang ist deswegen auch so geil, weil das ist sein Metafilm über das Genre. Und da drin gibt's halt ein Buch von dem Groschenromanautor John Krishner. Oder nee, so heißt eigentlich der Held, glaube ich. Und damit spielt der Film ja auch, weil das, was im Roman passiert, im Prinzip passiert das gerade mit der Handlung. Und die Handlung wird aber von jemandem erzählt, von einem Erzähler, also von Robert Downey Jr., der da steht und darüber redet und weiß, dass es ein Film ist und auch die Filmrolle anhält und so. Das ist auch alles Meta, Meta, Meta. Aber die machen sich halt auch über das Meta lustig. Die wissen, wie doof das ist. Und gleichzeitig funktioniert aber die Handlung. Und damit ist es wieder ein geiler Meta-Kommentar. Und all das hast du ja nicht. All diese Ebenen. Nicht in dieser Perfektion.
Ja, können wir den Film eigentlich dann irgendwem empfehlen? Denn ich habe mich auch so während des Marketings so gefragt, für wen ist der Film eigentlich? Denn es ist auf der einen Seite irgendwie eine Rom-Com, wenn man sich den Trailer anguckt, dann natürlich durch das Setting auch will es ein Spy-Thriller sein. Und dann hat es wieder diese Meta-Elemente. Also schon alles sehr verwirrend, finde ich.
Erstens, ich glaube, für Leute, die dabei bügeln wollen, 200 Millionen Dollar Film beim Bügeln gucken. Aber zweitens, tatsächlich finde ich, der Vollständigkeit halber für Kingsman-Fans, weil es halt eine ganz starke Meta-Anspielung Richtung Kingsman hat, weil Argyle als ein Universum geplant ist. Es sollen noch zwei Filme kommen, die, und jetzt wird's richtig albern, die Argyle-Geschichte spielen. Also das, worum's in dem, also was, worüber sie die Bücher geschrieben hat, dann halt mit Henry Cavill. Das ist der Plan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert, weil ich prophezeie, dass der Film kolossal floppen wird im Kino. Vor allem, wenn sie noch zeitgleich das auf Apple TV bringen, aber okay. Vielleicht haben sie auch andere KPIs und es reicht, dass es mit Streaming gut läuft. Dann kämen noch zwei Filme, die dann bei weitem nicht so teuer sein dürfen. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen, weil das ist eh schon eine sehr obere Grenze, 200 Millionen. Und all das hat ja irgendwie mit Kingsman ein bisschen zu tun, obwohl ich es nicht essentiell finde. Aber den Leuten könnte man sagen, okay, ihr könnt ja wenigstens vorsichtig reinschauen. Und unter all den negativen Reviews, die ich auf Letterboxd gesehen habe, ein befreundeter Kritiker hat trotzdem 4 Sterne gegeben. Der fand es super. Also ich glaube, wenn du all das, was so schlecht aussieht, als Teil des Kommentars begreifst und wenn du den Humor wirklich gut findest, uneingeschränkt, dann kann dich der Film erreichen.
Also ich sag ja, also vor allem in so der ersten Hälfte war ich auch echt dabei und ich glaube halt, wenn man jetzt so einen Film sucht, also ich würde jetzt nicht dafür ins Kino gehen, also bin ich jetzt für aus professionellen Gründen, aber so als Privatperson, die diesen Podcast hört, würde ich es halt wirklich von zu Hause gucken, wenn man, weiß ich nicht, abends vielleicht so ein bisschen müde ist und irgendwie was Witziges, sowas gucken will, was, wo man jetzt nicht so allzu viel nachdenken muss und wenn man nicht gerade so ein, weiß ich nicht, krass hohen Anspruch hat, was so den Look und so betrifft. Also ich finde, man kann schon gucken. Also so, es ist schon meiner Meinung nach an einigen Stellen halt witzig, slash trashig, aber halt, es ist halt auch nicht so gut.
Darf ich dich was fragen? Das muss ich ja immer an der Stelle fragen. Wie immer habe ich geschaut, was ihr so auf Letterboxd gegeben habt. Bei Fabian habe ich es noch nicht gesehen. Bei dir aber gesehen, dass du es gesehen hast, aber noch nicht gewertet hast. Deswegen würde mich interessieren, wie viele Sterne von 5 du geben würdest.
Das ist wieder die Live-Wertung hier.
Ja, du hast bis jetzt gedrückt. Jetzt musst du dich entscheiden.
Ich habe tatsächlich während des Films zwischendurch mal 3,5 Sterne gedacht.
Aha.
Ich war im ersten Drittel, war ich auch zwischendurch mal bei 4. Aber dann ist es halt runtergegangen. Ich würde mich jetzt so bei 2, 2,5 einpendeln, glaube ich.
Ja, das habe ich auch so gespürt gerade, so wie du geredet hast.
Ja, also ich glaube, da muss ich noch ein bisschen überlegen.
Das Problem ist, also erstmal, ich weiß, wie viel Sterne du vergeben hast, deswegen darf ich jetzt mich davon nicht so richtig.
Was hast du denn gegeben?
1,5.
1,5.
Deswegen darf ich mich davon jetzt nicht so wirklich beeinflussen, aber es ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Lisa und ich, wir sind so auf dem entgegengesetzten Spektrum, denn ich fand den Film zu 2 Dritteln unfassbar langweilig und zäh und gegen Ende wird er dann wieder so absurd, wie ich mir das eigentlich schon die ganze Zeit erhofft hatte. Da wird es dann unterhaltsam und einigermaßen witzig. So, was macht das jetzt in der Gesamtsumme? Deswegen ist es, glaube ich, eher 2 Sterne, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, dann ist das jetzt der spoilerfreie Part gewesen. Vielleicht eine Anmerkung noch von mir, wenn euch so das Setting Autorin muss aus ihrem Autorendasein ausbrechen interessiert. Die Geschichte wurde 2022 mit The Lost City schon so ähnlich umgesetzt.
Ah, oh ja, den fand ich ja auch ganz witzig.
Genau, und der soll, ich habe ihn nicht gesehen, aber die Kritiken lasen sich auf jeden Fall positiver als die von Argyle. Vielleicht schaut ihr da mal rein. Ansonsten würde ich sagen, ist jetzt eure Spoilerwarnung. Wir werden jetzt unter anderem über den Twist reden. Das heißt, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt auf Pause drücken und später wiederkommen, wenn ihr den Film geguckt habt. So, also, dann würde ich sagen, reden wir doch mal über den großen Twist, den dieser Film auffährt, denn wie sich herausstellt, ist Ellie in Wirklichkeit Argyle. Da-dum-dum. Marco, du bist ja tatsächlich ein Profi darin, Twists, oder behaupte ich jetzt einfach mal, Twists hervorzusehen, denn mir ging es tatsächlich so ein bisschen wie Lisa, denn der Film, also es hätte ja auch ganz anders sein können. Es hätte ja auch zum Beispiel sein können, dass Sam Rockwells Figur in Wirklichkeit Argyle ist, denn der Film führt dich da ja teilweise auch schon ein bisschen auf die falsche Fährte. Das habt ihr jetzt schon vorhin so angedeutet, dass eben in einigen Szenen, in einigen Kampfszenen auf einmal statt Sam Rockwell da Henry Cavill kämpft. Aber dann, ich war auch zwischendurch so, ja, vielleicht ist das alles, es ist so absurd, es ist so bescheuert. Vielleicht ist es alles nur ein Koma oder Fiebertraum, weil sie hat ja gesagt, dass sie irgendwie einen Unfall hatte und in Wirklichkeit ist sie schon längst tot oder so, keine Ahnung. Ja, und immerhin, der Twist erklärt zumindest warum, also dass dieses Ausgangs, die Ausgangsprämisse, die ich ja unfassbar bescheuert fand, zumindest erklärt er, warum sie in diesen Büchern tatsächlich die Realität beschrieben hat. Denn ganz lange behauptet ja der Film oder tut so, als sei das halt Zufall. Und ich so, never ever. Das kann nicht Zufall sein, das ist einfach zu krass.
Ja. Ja, genau. Es kann nicht Zufall sein. Und das war ja das, was sie im Trailer schon gesagt haben. Ja, du bist ein Fortune-Teller. Ich so, was? Also jemand beschreibt diesen supergeilen Spionageplot, den wir ja auch schon am Anfang gesehen haben, wie toll dieser Spionageplot ist, so genau, dass dann Agencies denken, oh, wir müssen die Person ausschalten, wo sie noch mehr Geheimnisse im nächsten Buch verrät.
Ja, ich hab das irgendwie gar nicht merkwürdig. So wörtlich genommen. Ich dachte so, ja, das kommt vielleicht so ungefähr hin mit den Sachen, die diese Division macht, aber nicht, dass es so, ich dachte so, ja, die sagen das jetzt, aber so exakt wird es ja nicht sein irgendwie. Das war so meine Erklärung.
Ich meine, wenn man das dann rausnimmt, wenn man denkt, okay, das kann nicht Fortune Teller sein, das ist ja Quatsch. Ne? Und dann guckt sie halt, klar, also sie guckt Sam Rockwell an, blinzelt, dann war mal das Argyle da, blinzelt wieder, dann ist wieder Sam Rockwell, dann denkst du, okay, es ist Argyle wahrscheinlich, da war ich am Anfang natürlich. Aber in dem Moment, wo klar war, sie legt ja ihm die ganze Zeit Worte in den Mund, sie sagt was und dann Schnitt, du siehst Henry Cavill, wie er was sagt, und zwar genauso, wie sie sich das denkt. Und allerspätestens, als sie halt mit dem Spiegel selber spricht, also mit ihm, sie sieht sich ja in diesem Spiegel, da war ich so, oh, jetzt weiß ich, was der Film will. Und die ganze Zeit, also das ist ja auch nicht so weit vor dem Plot-Twist, muss man dazu sagen, und wo sie auf dieser Farm rumlaufen, you know, you meet Agent Argyle und so. Ich so, ich hab Julius saß ja neben mir, habe ich so angeschaut, pass auf, jetzt ist da ein Spiegel oder sowas. Aber nein, es war jetzt die große Leinwand mit dem Reveal, aber trotzdem, es ist halt genau das, es ist dieses, ja, du bist halt, die haben schon einen Trailer so, now you meet Agent Argyle, und als wäre das jetzt so super cool. Und da, beim Trailer habe ich damals gedacht, dann steht auf einmal Sam Rockwell da. Aber dadurch, dass diese Szene auch Sam Rockwell ganz da hinten war, war mir so klar, oh Gott, die geht da rein und kriegt jetzt gesagt, dass sie Argyle ist, die machen Total Recall draus. Und es ist so, es wird alles nur noch doofer. Es ist ja nicht so, als hättest du dahinter einen großen Erkenntnisgewinn für dich selbst, so als Zuschauer, so, oder eine emotionale Höhe dadurch, weil das ist ja alles so erklärt dann auch. Weil bis dahin glaubst du ja auch nicht, dass sie irgendwie Gedächtnisverlust hat oder so. Nee, das wird ab dann retrospektiv aufgearbeitet. Es werden ja nicht mal Hinweise drauf gestreut. Sondern, ja gut, Hinweise schon mit dem Spiegel und so einem Scheiß. Aber das ist so ein leerer Plot-Twist. Das war wirklich so ein Augenroll-Plot-Twist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, wenn man es ein bisschen besser vorbereitet hätte, dann hätte man sich vielleicht noch ein bisschen besser mit abfinden können. Aber so war ich tatsächlich ein bisschen beleidigt von einem Plot-Twist, ja. Weil ich halt auch einfach sie so als so eine verpeilte Autorin, die jetzt auf diese Mission kommt, quasi fand ich sie irgendwie auch echt sympathisch. Und danach, als sie dann quasi rauskam, oh nein, sie ist die ganze Zeit diese Agentin gewesen, das müssen wir jetzt glauben alles, weil jetzt wird es uns erzählt. Ich fand es auch dann irgendwie so ein bisschen, alles irgendwie so ein bisschen inkonsequent, und dann fand ich sie irgendwie auch nicht sympathisch mehr. Und weil sie dann auf einmal so, jetzt wo ich es weiß, bin ich jetzt, bam, irgendwie diese Person. Und irgendwie gab es dann, es war alles so komisch, auch mit diesem, als hier Sam Rockwells Charakter sie so getestet hat und provoziert hat und sie dann aus Versehen ihre Agentenfähigkeit rausgeholt hat, dachte ich so, du bist doch vorher von einem Hausdach gesprungen, wieso ist denn da deine Agentenfähigkeit nicht gekickt? So, das ergibt alles keinen Sinn.
Da hat sie ja noch nicht gewusst, ja. aber es ist so,
das Gute,
weißt du, ich hab's Twist, nicht geglaubt.
Vielleicht nochmal über einen guten Twist, ja. Das ist mir neulich aufgefallen, weil ich für ein GigaTV-Mac-Video nochmal Shutter Island geguckt habe. Und da gibt's ja auch einen großen Twist in dem Film. Anders aber jetzt als bei Argyle, du kannst Shutter Island auch noch mal gucken in dem Bewusstsein des Twists, und vieles ergibt auf einmal Sinn oder du siehst viele Dinge auf einmal anders. Und
genau, und das ist halt cool.
Das ist cool. Und das, was Marco gesagt hat, das ist ein leerer Twist. Wenn du den Film jetzt noch mal guckst mit dem Wissen, wirst du Sachen nicht anders sehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder der Film, der erste Teil, oder ich weiß nicht, wann jetzt genau zeitlich der Twist war, das funktioniert im Prinzip in Anführungszeichen auch so. Also die hätte auch tatsächlich eine erfolgreiche, oder sie ist ja eine erfolgreiche Autorin. Insofern, woher sollten wir denn da den Twist vorausahnen, wenn es jetzt nicht das mit dem Spiegel und so gäbe?
Ein guter Twist sorgt dafür, dass du den Anfang anders siehst, weil er auf einmal eine andere Ebene hat, eine zusätzliche Ebene. Bei Fight Club hast du auf einmal in jeder Szene eine zusätzliche Ebene. Du hast, selbst bei Star Wars, wenn du weißt, dass Darth Vader seinen Sohn zurückholen will, hat jede Aussage von ihm, no disintegrations und so weiter, hat eine ganz andere Bedeutung auf einmal. Du willst dein Kind auch beschützen und auf deine Seite ziehen, nicht nur auf die dunkle Seite, sondern auf deine Seite. Jeder Dialog hat eine andere Bedeutung, aber hier ist es.
Mich würde schon interessieren, ob man was finden würde, aber ich bin mir auch nicht so sicher. Und ich weiß auch nicht, wann ich den Film und ob ich den Film noch mal so rewatchen würde, um es rauszufinden.
Da gibt es noch so viele andere Sachen auf Apple TV, die ich stattdessen gucken kann und sollte, die mir noch fehlen.
Kann und sollte.
Oder so. Ja, ist ja so. Also wenn ihr Bock auf Spionagekram habt, ich kann es nur noch mal betonen, erstens hört unseren Spionage-Podcast, den wir neulich gemacht haben. Der ist ganz hörenswert geworden, finde ich. Und zweitens reden wir da auch über Slow Horses. Ich bin total begeistert davon. Was für eine Apple-TV-Serie. Die Serie hat so viel Eier, dass sie Mick Jagger Geld dafür gegeben haben, dass er das Titellied singt. Ich dachte erst, was ist das für ein Mick Jagger-Song? Den kannte ich gar nicht. Und dann habe ich rausgefunden, der hat den extra gemacht für diese Serie. Das ist Apple Money. Das kann man mit 200 Millionen machen. Man kann Mick Jagger Geld geben, dass er einen Titelsong für eine Serie singt. So, und Gary Oldman hat ja auch eine Emmy-Nominierung dafür gekriegt. Und für Pupswitze, muss man ja auch dazu sagen. So, also das ist ja unglaublich und ja, jetzt gibt's noch Ärger.
Ja, vielleicht guck ich erstmal Slow Horses und dann irgendwann in 5 Jahren rewatch ich Ärger und werde euch dann mitteilen, ob man den Plot Twist dann quasi anders sieht oder nicht.
Dann kannst du die ganze Trilogie rewatchen.
Yeah. Ja,
das kann man dazu, die ganze Trilogie schauen.
Aber ich sag's, wie es ist, wenn da jetzt diese anderen Filme kommen und die so in diesem bisschen trashigen Stil sind, wie diese Zugkampfszene oder diese quasi diese Art von Schnitt und Humor und so. Ich weiß nicht, ob ich ins Kino gehen würde dafür, aber ich würde es wahrscheinlich irgendwann mal so auf dem Sofa schauen.
Es ist aber halt jetzt auch im Schatten entstanden, nicht nur von Kingsman oder so, sondern auch von Bullet Train zum Beispiel. Hm. Ich bin nicht mal der größte Fan von Bullet Train, aber Bullet Train baut halt einen ganzen Film drumherum auf und macht das halt so charmant, auch mit Brad Pitt halt in diesem Buckethead, wie man so schön sagt. Und da prügeln die sich halt durch den ganzen Zug. Das ist halt 1000-mal cooler und sieht genauso fake aus, aber es ist halt witzig fake als Argyle. Also dieses verschenkte Potenzial macht mich wahnsinnig.
Oh Mann.
Ja. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen über die Figur noch mal reden? Weil, Lisa, du hast es ja gesagt, dass du sie eigentlich ganz cute fandest, die Ellie. Mhm. Aber dann spätestens seit dem Twist mochtest du sie nicht mehr. Und das finde ich interessant, weil das ich bin mit der Figur auch nicht so ganz warm geworden, denn ich weiß nicht, woran das lag. Denn vielleicht daran, dass von Anfang an ist sie irgendwie eine erfolgreiche, reiche Autorin und ihr einziger Flaw in Anführungszeichen ist, dass sie keine Zeit für Liebe hat. Und dann da kriege ich ja ganz große Tränen in den Augen, wenn ich das höre.
Ja.
Und später ist sie dann halt eine alleskönnende Superspionin. Ja, weiß nicht, die Figur hat irgendwie so keine Kanten oder nichts, wo ich sagen würde, okay, da kann ich mich irgendwie hineinversetzen.
Sie ist nicht später einfach nur alles könnte Superspionin. Sie ist die super erfolgreiche Autorin plus die Superspionin. Yeah. Das ist ja noch schlimmer. Die ist ja wirklich stimmt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Du hast natürlich recht.
Insofern ich finde, das hätten sie am Ende dann eigentlich noch mal ein bisschen abrunden müssen, dass sie irgendwie aus ihrer Lesung dann, weiß ich nicht, einen Flickflack aus der Tür macht oder irgendwie sowas. Dass man halt doch, am Ende hat man ja wirklich quasi wieder die exakt selbe Anfangsszene.
Den hätte ich halt Bryce Dallas Howard an der Stelle auch nicht geglaubt. Ich mag die echt als Darstellerin.
Ja,
weil ich mal aufpassen
auch.
Muss, dass ich in meinem Kopf, ich verwechsel sie immer gerne mit der anderen Rothaarigen
Jessica Chastain. Hatte ich
zwei
auch mal die Phase.
Sind für mich dieselbe Person, das ist ganz schwierig. Aber Bryce Dallas Howard kann ich mal ganz gut abspeichern als die geilen Mandalorian-Folgen gemacht hat. Mhm. Die ist ja die Tochter von Ron Howard, hat das Regietalent auf jeden Fall geerbt. Krasser Nerd. Fand sie aber auch cool in so ganz kleinen Sachen wie Terminator 4 oder so. Ne? Also ganz kleine Rollen, wo keiner an Bryce Dallas Howard denkt. Aber da finde ich finde die wirklich toll. So, und ich habe ihr halt nie hier die Agentin geglaubt. Und das mag ja auch an der Regie liegen. Jeder Handkantenschlag in jeder Choreografie ist nicht einstudiert von den Darstellern. Du siehst, wie da ein Schnitt ist und ein Stuntman macht das. Und bei Bryce Dallas Howard siehst du es gerade beim Eiskunstlauf und so super stark. Also es ist wirklich. Dann mach doch was anderes mit den Darstellern. Die müssen doch jetzt nicht Kung-Fu machen. Die kann nicht jeder Gun-Fu machen, wie es so schön heißt. Gun-Fu.
Ich glaube, bei mir hat es einfach damit zu tun, warum ich den Charakter dann ein bisschen fand, dass ich einfach, weiß ich nicht, diesen plötzlichen Tonalitätswechsel des Films irgendwie dann irgendwann nicht mehr mitgekommen bin und das dann deswegen für mich nicht glaubwürdig war. Weil für mich hat es auch so sein können, also selbst quasi bei dem Teil, als dann der Vater zur Tür reingekommen ist und wir dachten, oh no, das ist ja der Bösewicht von der Division, hätte man ja theoretisch irgendwie auch so weitermachen können, dass sie sozusagen, genau, nicht diese, man hat nicht diese ganze Geschichte, dass sie jetzt eine Superspionin ist, sondern sie muss jetzt quasi weiterhin in dem Wissen, dass es ihr Vater ist, der auf einmal böse ist, dann mit hier Sam Rockwell und vielleicht sogar noch ihrer Mutter, dass dadurch vielleicht noch ein paar witzige Situationen kreiert werden, dass sie dann sozusagen weiter auf dieser Reise dann so geht. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden, glaube ich.
Du hast absolut recht, ne? Das sind die eigenen Eltern, die Bösewichte, und es hat auch keine Fallhöhe, weil es spielt schon keine Rolle mehr.
Denn es
das
sind nicht ihre Eltern. Da
denkt sie nicht mal drüber nach. Und die werden so instant von, wir sind ja lieben Eltern zu instant super böse. Wenn man wenigstens so ein bisschen Empathie durchgespürt hätte, die sie für die vermeintliche Tochter gehabt haben. Das ist irgendwas, was dem Ganzen so ein bisschen Reibungskraft gibt, die einfach nicht da ist.
Die haben ja auch die ganzen Jahre dann mit der verbracht, selbst wenn das nur zu manipulieren war. Und ich meine, man hat als DarstellerInnen hat man halt Bryan Cranston und Catherine O'Hara. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, machen die nichts oder nur weirden Scheiß am Ende.
Ja. Ein kleiner Nitpick ist mir noch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Denn das muss ich dazu sagen, ist eigentlich ganz cute. Also als sich dann herausstellt, dass Agent Kyle und Aiden, dass die halt tatsächlich zusammengearbeitet haben, das ist ganz, ganz niedlich, die Chemie zwischen den beiden. Aber sie sagen dann ja immer wieder, das ist unser Song. Und dann wird dieser Song auch mehrfach gespielt. Und es ist Now and Then von den Beatles. Also ein Song, der halt am 2. November 2023 rausgekommen ist. Und ich frage mich, wie kann das euer Song sein, der Jahre zurückgeht? Warum habt ihr da nicht irgendeinen Klassiker genommen? Aber nein, aus Marketinggründen muss natürlich irgendein aktueller Song genommen werden.
Mhm. Wer hat nochmal die Rechte bei den Beatles gerade?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß noch auf jeden Fall, dass es ein Riesending war, dass die Beatles auf iTunes gedroppt sind vor 10 Jahren, wenn ihr euch erinnert. Es war ein Riesending. Und jetzt nicht zufälligerweise, es hat ewig gedauert, bis die Beatles irgendwie digital erhältlich waren. Und iTunes, also lange vor Spotify, waren die ersten. Und es war ein Riesending. Und die haben Werbung damit gemacht, ohne Ende. Und ich frage mich, ob das darauf zurückzuführen ist, dass da noch irgendwelche Erstverwertungsrechte oder irgendwas da liegen. Das war mein Gedanke. Also, es ist mir aufgefallen, Fabian. Ich habe auch gedacht als Beatles-Fan, Moment mal. Also, wenn die wenigstens so etabliert hätten, das spielt im Jahr 2030 oder so, wo das hätte ein Klassiker sein können. Aber nein, das ist ganz frischer Song. Und das ist ihr Song. Und der wird auch die ganze Zeit durchgenudelt. Und auch ein bisschen zu viel durchgenudelt. Also, es ist halt so, ist über 2,5 Stunden hinweg.
Ja. Und dann haben wir ja noch eine WTF-Szene, die ich mir jetzt für das Ende aufgehoben habe, nämlich die Mid-Credit-Scene. Und zwar, die war schon so forgettable, dass ich sie tatsächlich so gar nicht mehr so richtig erzählen kann oder wiedergeben kann. Lisa, Gott sei Dank bist du ja von uns vergleichsweise frisch aus der Pressevorführung rausgekommen. Denn diese Szene spielt in der Vergangenheit in einem, Pub. Und dann kommt
im Kingsman's
Pub. Ja, und dann kommt eine Figur durch die Tür. Und wer ist das nochmal? Ist das der junge Aiden oder ist das die Figur von Henry Cavill? Wer war das nochmal?
Das ist, glaube ich, die Figur von Henry Cavill in Jung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also bevor er quasi, oder am Anfang von seiner Agentengeschichte.
Okay.
Genau, so habe ich es in Erinnerung und verstanden.
Okay, dann war das so. Ja, dann glaube ich dir 100%. Okay, also ist natürlich ein Ausblick. Hier wird ein Prequel angeteasert über die Abenteuer von Argyle als Henry Cavill. Und ich muss sagen, das ist
aber im Universum von Kingsman. Das ist ja da.
Ich weiß nicht, aber
der mit dem Kingsman-Logo eindeutig am Pub.
Ja, okay, nee, das meine ich. Ich meine okay, das ist tatsächlich, wäre das Einzige, was mich auch nur im Entferntesten an diesem Prequel interessiert. Denn Henry Cavill, es tut mir wirklich leid, alle Henry Cavill-Fans da draußen, aber Henry Cavills Argyle ist doch wirklich der langweiligste Part in Argyle, oder nicht?
Mhm. Selbst John Cena ist spannender.
Ja. Da. Also da brauche ich keinen Prequel zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Vor allem nicht mit der Frisur. Das muss man mal dazu sagen.
Oh, die Frisur war
was haben die sich denn dabei gedacht?
Das habe ich absolut nicht verstanden. Ich meine, es ist wirklich so eine krasse Bürstenfrisur. Also haben sie, weiß ich auch nicht.
Was soll das denn? Das sieht aus wie ein Sergeant aus den 80ern.
Ja, total.
Ich verstehe es einfach nicht. Wie zu der Figur, ich meine, wir wissen doch, warum der gecastet wurde. Wurde gecastet, weil man beinahe James Bond geworden ist. Und wir wissen, wenn es nur nach Fans ginge, wäre er jetzt der nächste James Bond. Und dann geben die ihm die Frisur? Dann lass ihn halt aussehen wie James Bond, wenn es das unbedingt sein soll. Dann habt ihr wenigstens den Meta-Gig auch noch aufgemacht. Aber stattdessen habt ihr halt hier einen Henry Cavill mit der komischen Bürstenfrisur, der ja, also sie haben ihn auch in einen zu engen Anzug gesteckt. Ich meine, der ist ja eh schon bulky as fuck, es wird ja immer mehr bei ihm. Aber jetzt hat er ja den Punkt erreicht, wo er sich gar nicht mehr bewegen kann, zumindest nicht in diesem Anzug. Also in dieser ersten Tanzszene. Ich habe echt gedacht, das sieht aus wie ein Gorilla, der gerade zum Tanzen aufs Parkett geschickt wurde. Der hat aber keine Choreografie gelernt oder nix. Der macht ja nichts. Es ist ja nur die Sängerin, die da breitbeinig da auf seinen Schultern ist und dafür hat er nichts machen müssen. So, das ist so wirklich so, hä? Hä?
Das entwickelt sich so weiter und irgendwann kann sich Henry Cavill einfach gar nicht mehr bewegen, weil er zu viele Muskeln hat und er nichts mehr reinpasst und dann ist er so. Weiß ich nicht.
Wie man denkt ja in dieser Eröffnungssequenz, der Jeep ist zwischen diesen Häusern stecken geblieben, aber es war Henry Cavill.
Genau. Ja.
So, passt auf. Und jetzt kommt am Ende raus, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, Argyle bricht im Kino alle Rekorde und das wird das nächste große Franchise. Passt auf. Und das heißt allerdings
Argyle
auch, ja, das heißt dann auch, dass wir dann in diesem Podcast und auf GigaTV Mac noch mehrere Videos und Folgen drüber machen dürfen. Also mal sehen, wie weit es kommt.
Ob wir uns, ob wir recht hatten oder uns für immer diskreditiert haben.
So, jetzt klopfen die ganzen Argyle-Fans an unsere Tür. Mal sehen.
Genau. Ach na ja, Argyle. Das war das.
Das war das, genau. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr denn Argyle, wenn ihr den gesehen habt? Schreibt's uns in die Kommentare. Und dann gibt's natürlich auch wie immer auf Spotify eine Umfrage. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Was ist denn euer Lieblingsfilm von Matthew Vaughn? Es wird jetzt eine kleine Pause bis Ende Februar geben. Dann hören wir uns voraussichtlich wieder zu Dune Teil 2. Bin schon sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.